ARD Sounds.
Ich rufe Hallo nach Berlin. Willkommen, Zora del Buono.
Hallo zurück.
Was wird denn wohl länger bleiben von Ihnen? Ein Buch oder ein Gebäude?
Ui, für das Gebäude hoffe ich das Gebäude, weil es ein schönes Projekt gewesen in Berlin. Aber ich fürchte fast, man weiß es nicht. Wir werden es nicht erleben.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Zora del Buono, Architektin und Journalistin.
Ja, ich würde sogar sagen Schriftstellerin. Obwohl ganz viel von dem, worüber Sie schreiben, in Ihrem Leben wurzelt. Also da ist schon in der Grundierung mehr Fakt als Fantasie, oder?
Ja, der Journalismus hat sich sicher in die Texte der Literatur reingearbeitet, aber ich bin halt keine ausgebildete Journalistin. Ich war immer nur Redakteurin oder eben eine Architektin, die schreibt. Aber das hat sich alles im Laufe der Jahrzehnte auch ein bisschen verändert.
Wir werden viel reden im Laufe der Stunde über das Buch, über ja, diese späte Spurensuche zum Unfalltod Ihres Vaters. Ich habe mir beim Lesen gedacht, weil es mich oft so angesprochen hat, ein jeder sollte mal herumspüren im Leben der Großeltern und Eltern. Und doch macht man es eigentlich nicht ausreichend genug, oder?
Ja, was mir einfach auffällt, ist, dass man, also in jungen Jahren ist man so sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt, dass man irgendwie vergisst nachzufragen, was eigentlich bei den Alten war. Und irgendwann ist es dann zu spät. Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass meine Mutter dann eine Demenzerkrankung hatte und ich konnte ganz viele Sachen nicht mehr fragen und habe dann gedacht, Mensch, wieso habe ich das nicht früher gemacht? Und da musste ich mich halt anders auf eine Spurensuche begeben und das habe ich dann halt mit Archiv und mit eben in die Welt hinaus und Rumfragen getan. Aber ich denke auch, es wäre oft ganz hilfreich, wenn man wüsste, woher man kommt, weil dann weiß man auch, warum man ist, wie man ist, weil man hat das ja alles einfach alles mitgekriegt, auch die Tabus und Leerstellen, die da immer schweben.
Ja, man hat natürlich auch immer Hemmungen, weil die Eltern sind sehr nah an einem dran, die fragt man vielleicht manche Sachen nicht, die man einen Freund fragen würde.
Genau, und vieles will man vielleicht auch gar nicht wissen, weil man die ja immer noch im kindlichen Blick sieht. Also ich glaube, es ist ganz schwierig, dann so einen ganz anderen Blick auf die zu kriegen und vielleicht möchte man das nicht. Also es kommt natürlich darauf an, was für ein Verhältnis man hatte. Also ich hatte ein gutes Verhältnis, insofern ist es eigentlich umso trauriger, dass ich nicht nachgefragt habe oder nicht. Bei uns war das große Thema, ich wollte meine Mutter schonen. Also sie war 29, als mein Vater starb, er war 33. Und ich konnte halt diese Trauer nicht ertragen von ihr. Deswegen habe ich das einfach alles nie gefragt oder nie über ihn geredet und eher so meine kleinen Kindersachen da so gemacht. Und sie wiederum wollte sich mir nicht aufdrängen. Also wir haben uns beide gegenseitig geschont. Aber ich denke, à la longue war das nicht gut.
Als Sie Ihr Buch geschrieben haben über die Großmutter, da waren Sie 57 und beim Buch über den Vater jetzt 61. Aber vermutlich diesen Abstand hat es gebraucht?
Ja, also das ist schon erstaunlich. Und über den Vater wollte ich eigentlich gar nicht schreiben, sondern erst noch eins über eine Tante, die ledig geblieben ist und immer großen Wert darauf gelegt hat, Fräulein Zwirner genannt zu werden.
Die wollte und das so genannt werden?
Ja, unbedingt. Man durfte auf keinen Fall Frau Zwirner sagen, sondern Fräulein Zwirner, weil das gezeigt hat, dass sie unabhängig war, dass sie nie von einem Mann abhängig war. Das war ihr ganz wichtig. Und das war meine Lieblingstante, die war putzmunter und eigentlich wollte ich über die schreiben und dann war das aber so, ich war schon mittendrin, dann kam das mit dem Ukraine-Überfall und dann habe ich irgendwie gedacht, oh Mann, jetzt sitze ich hier so und schreibe irgendwie über so eine Tante in den 70er Jahren. Ich meine, ist das irgendwie relevant? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich wollte ja immer Band 3 noch schreiben, eben über diesen Unfalltod oder über eben diesen Mann, der meinen Vater quasi totgefahren hat. Und dann habe ich gedacht, naja, relevant für die Weltpolitik ist das auch nicht, aber für mich, für meine kleine Welt. Und dann habe ich das Tantenbuch weggelegt und habe das hervorgenommen. Und der Großmutterroman, also über diese wahnsinnig wilde, die hieß Zora, also ich bin nach ihr benannt, oder besser gesagt, sie ist Slowenin, sie hieß also Zora. Das wollte ich schon machen, als ich noch nicht mal geschrieben habe. Also ich habe schon als Kind habe ich gedacht, oh, über diese Frau müsste man einen Roman schreiben. Hatte aber nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Romane schreibe. Und dann war es dann irgendwann endlich Zeit, sich der anzunehmen. Und das war natürlich nicht so nah an mir. Also obwohl ich die gut kannte und dieses Elternhaus in Süditalien, diese wahnsinnige Villa, die sie da gebaut hat, aber eben Kommunisten waren, also Salonkommunisten, muss man sagen.
Das fand ich übrigens einen guten Satz. Kommunismus ist Aristokratie für alle.
Ja, das ist ein Zitat von einem spanischen Intellektuellen. Also ich meine, das war ihre Vorstellung. Ja, der reale Kommunismus war ja dann schon anders. Sie war, wie gesagt, Jugoslawin, also Slowenin, und sie war eine Tito-Verehrerin. Und ich glaube nicht, dass sie akzeptiert hätte, was Tito für Verbrechen begangen hat. Also ich meine, der hat auf diesen Inseln Goliotok oder so, das war ein Konzentrationslager. Das hätte sie nie geglaubt, dass ein Kommunist so etwas macht. Also das war eben drum auch ein bisschen verklärt. Die saßen da in Süditalien, haben Feste gefeiert und wirklich viel getan, auch für die Arbeit, für das Volk und so. Sie waren Ärzte. Aber es war alles ein bisschen seltsam. Aber als Kind war das natürlich unglaublich illustrer, dieser Haushalt. Ja.
Und Sie haben sich auf vielen Wegen dieser Familiengeschichte angenähert, Fakten gesammelt, recherchiert, manches sich aber auch zusammengereimt. Und ich habe den großen Porträtisten Georg Stephan Troller hier gehabt und der hatte Sigmund Freud im Gepäck. Und den Satz habe ich mir gemerkt, natürlich gerade für mein Metier hier auch in diesem Talk. Die biografische Wahrheit ist nicht zu haben. Schon gar nicht die autobiografische. Auf Deutsch, ein jeder reimt sich mit den Jahren sein Leben zusammen, wie es ihm sinnvoll scheint, oder?
Ja, oder wie er damit leben kann. Man muss ja auch Dinge verdrängen, Peinlichkeiten, Schamsachen, Schuld. Also das ist nicht einfach, glaube ich, mit Schuld, die man auf sich geladen hat, wirklich offen umzugehen. Manchmal ist es dann vielleicht besser, man verdrängt da irgendetwas. Natürlich, wenn man eine Geschichte erzählt und sie wiederholt, erzählt man ja schon die Erzählung der Erzählung, weil das speichert sich ja im Gehirn dann immer wieder neu ab. Das heißt, es wird immer eine Nuance anders. So wird das ganze Leben immer eine Nuance anders erzählt.
Und die Zeit, die unerbittlich übers Dach rollt, die führt mich auch zu einem späten Beileid. Die Mutter von Ihnen ist ja vor 5, 6 Wochen gestorben.
Ja, genau.
Waren Sie mit ihr um sie?
Ja, ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, wie das alles jetzt gegangen ist. Also ich kriegte einen Anruf aus dem Heim, ja, dass da irgendwas nicht stimmt und so. Und dann bin ich hin und ich bin wirklich 2 Wochen quasi da eingezogen. Also ich habe dann da auch geschlafen, nicht jede Nacht, weil es ist ein reines Demenzheim, ein ganz wunderbares Heim in Zürich. Und da ist allerlei los nachts, ja. Also da schläft man dann nicht nur gut.
Da gehen Gestalten auf dem Gang.
Ja, nicht nur auf dem Gang. Dort ist es eben so, dass eben alle eigentlich alles machen dürfen. Das heißt, ich habe im Wohnzimmer geschlafen und meine Mutter haben wir dann auch ins Wohnzimmer gerollt, in ihrem Bett. Und dann war dann auch ein Herr, der nie ins Bett wollte, sondern im Sitzen da schlief. Und dann haben wir 3 also da geschlafen. Dann kam aber wieder jemand vorbei, stellte sich vor uns und sagte, leben Sie noch? Und ich so, ja, ja, wir leben hier noch. Und so. Also und dann kommen natürlich alle 2 Stunden die Nachtschwestern. Also ich habe schon gedacht, ich muss mal ein Buch machen über ein Heim nachts, weil da ja Leute sehen dann auch Gespenster oder Sachen, die passieren, da muss man die wieder beruhigen. Also ich war dann da auch so mit Teil von allem, aber das waren 2 eigentlich wunderbare Wochen. Also weil ich hatte natürlich Angst dabei zu sein, weil ich dachte, oh Gott, und jetzt stirbt meine Mutter und ich gucke zu und das ist ja grauenhaft und dann bin ich wieder raus, bin auch wieder mal nach Hause und so. Aber dann war ich auch ganz zum Schluss war ich dabei und zwar nur sie und ich im Klavierzimmer, was so ein ganz gemütliches Zimmer war, also eigentlich eher so eine Abstellkammer mit so allen Sachen, aber dadurch auch so wahnsinnig gemütlich. Und da waren wir dann und ich hatte dann meinen Computer mitgenommen und habe da auf ihrem Bett gesessen und so ein bisschen gearbeitet und es war sehr innig. Ich meine, sie hat mich nicht erkannt, ja, sie kannte mich schon 2 Jahre lang nicht mehr, also sie konnte nicht mehr sagen, du bist meine Tochter. trotzdem war das so eine, es war so wie eine kleinkindliche Glocke. Also ich bin so ein bisschen regrediert in so einen Kinderzustand, der Mama nah sein wollte. Und das konnte ich und das haben die da auch alles zugelassen. Das ist einfach ein wunderbarer Ort. Und insofern bin ich wirklich froh, habe ich nicht gekniffen. Ja? Mhm. Und am letzten Abend hatte ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht nochmal und ich gehe jetzt nach Hause und so. Und dann bin ich aber doch geblieben. Und das war gut. Das war wirklich ein Glück. Ich glaube, es wäre auch nicht schlimm gewesen, wäre ich jetzt nicht da gewesen. Aber für mich war es schön, war ich dabei.
Kostbarer Moment. Und sie ist, glaube ich, 90 geworden?
91. Weil 91, das ist schon in Ordnung.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Zora Del Buono sucht den Mann, der ihren Vater getötet hat.
Es ist eine berührende Spurensuche geworden, wie ich finde, in Buchform. Das Buch steht auch bei mir auf dem Tisch. Titel Seinetwegen. Man sieht ihren Vater ja, an einer Landstraße in den Bergen, leicht Nebel verhangen. Die windet sich zum Horizont. Er ist nur 33 Jahre alt geworden und bei einem Autounfall gestorben. Da waren sie 8 Monate alt. Und ich dachte an ein Buch, das ich als Jugendlicher auch mal gelesen habe, von Peter Hertling, Nachgetragene Liebe. Es hat schon auch was davon, oder?
Das kenne ich nicht, aber das ist gut, dass Sie mir das sagen, dann werde ich das jetzt nämlich lesen. Ich muss nur ganz kurz sagen, das Bild, das ist nicht mein Vater.
Oi.
Das ist irgendjemand, also genauso wie bei der Marschallin vorne auf dem Cover, nicht meine Großmutter ist, sondern irgendjemand.
Im
also das
Buch ist er ein paar Mal zu sehen.
Ja, im Buch ist er zu sehen, aber vorne nicht, weil seinetwegen hat er auch eine doppelte Bedeutung.
Also, Sie meinen den anderen.
Genau, es könnten beide sein. Also seinetwegen lebt mein Vater nicht mehr, aber seinetwegen, also wegen meines Vaters, bin ich überhaupt auf der Welt. Und dann fand ich es eigentlich eine ganz charmante Entscheidung, dass man da eine unbekannte Person, weil ja dieser...
Dieses Gesicht abwendet, deswegen
war genau. Ich. Genau. Und ich fand es einfach ein irrsinnig schönes Foto für diese Zeit. Also das passt so gut in diese 50er, 60er Jahre. Und die Landschaft ist genau die. Also das greift ja dann so ineinander über.
Dann sprechen wir mal über den anderen von seinetwegen, den, wie Sie ihn nennen, Töter des Vaters. Genau. Nicht Mörder und auch nicht Unfallverursacher.
Genau, ich hatte dann irgendwann dieses Wort Töter gefunden für mich. Das wird selten verwendet, das gibt es aber. Ja, weil er hat den Tod verursacht, aber er hat es ja nicht absichtlich gemacht. Das ist ja was ganz anderes. Und Unfallverursacher habe ich dann schon im Laufe des Textes, oder das sage ich jetzt heute auch so, der Verursacher, aber das klang mir irgendwie zu technisch. Und für mich war das mit dem Töter, fand ich, ein ganz gutes Wort. Und ja, im Laufe des Buches verändert sich ja auch mein Verhältnis zu ihm.
Wir lassen es offen, würde ich sagen, um auch den Reiz zu bewahren von dem Buch. Die Tat, wenn man so nennen mag und kann, das war August 1963. Da sitzt am Steuer eines großen Wagens ein junger Mann, der überholt in einer unübersichtlichen Kurve ein Pferdegespann und prallt frontal in den Käfer, in dem ihr Vater saß. Wo ich dann wirklich gestutzt habe, am Ende bekam der 2 Monate auf Bewährung und 200 Franken Strafe. Das stimmt, dieses Detail?
Ja, das stimmt. Das war schon ein Wahnsinn. Eben da gab es dann natürlich auch diese Vermutungen von Freunden meines Vaters. Also mein Vater war Arzt in Zürich, im Kantonsspital, aber eben Süditaliener. Der Verursacher war ein Einheimischer in diesem Berggebiet dort. Und da gab es dann natürlich schon die Vermutungen. Ach, also früher hat man ja Italiener in der Schweiz als Cink beschimpft, ja, Cinque. Und da war natürlich schon die Frage, es ist nur ein Cinque und ein Einheimischer, hat man den deswegen so geschont, etc. Was ich aber nicht wusste oder erst im Lauf des Textes gemerkt habe, ist, dass der durchaus eine Strafe kriegte, nämlich von der Versicherung. Also das ist ja auch ein ganz klassischer Unfall eigentlich gewesen. Am Schluss muss man sagen, es waren 5 junge Männer in diesen Unfall involviert. Also zufällig, ja, oder eben auch nicht zufällig. Aber dieses entfesselte Rasen, also in seinem Fall jetzt mit dem Auto, das nicht mal richtige Bremsen hatte, ja, das ist halt schon oft junge Männer. Und wenn ich jetzt, ich hatte auch so Lesungen in Schulen. Und dann sage ich denen schon auch, also es ist nicht so, weil ihr eine Autoversicherung habt und ihr fahrt jemanden tot, dass ihr denkt, das zahlt dann die Versicherung. Die Versicherung holt sich wieder was von euch zurück. Da gibt es dann so ein Verfahren. Und das heißt, dieser Mann, der musste dann schon jahrelang wurde dem von seinem Lohn dann direkt was abgezogen. Das heißt, das fand ich schon auf eine Art verrückt, du hast dann Ende des Monats immer auf dem Lohnausweis 200 Franken oder 300 noch abgezogen für Unfall so und so. Das heißt, der wurde permanent immer wieder daran erinnert. Aber die Strafe war lächerlich, weil es ist schon immer noch ein Kavaliersdelikt, kann halt jedem passieren. Gegen Raserei muss man einfach total hart durchgreifen.
Ja, weil die Ausmaße auch so erschreckend sind. Sie greifen es immer wieder auf, nennen Statistiken oder prominente Unfallopfer. James Dean, Grace Kelly, Camus, Lady Di, Falco, Jörg Haider, wenn man das alles in einer Reihe jetzt hört. Es ist ja unglaublich, wie viel durchs Auto ums Leben kommen. Und in der Gesamtzahl hat es ja Weltkriegsdimensionen. 50 genau. Millionen Tote seit Erfindung des Automobils.
Ja, das ist ein Wahnsinn. Und ich meine, ich glaube, ich weiß jetzt die aktuellen Zahlen nicht. Ich glaube, in Deutschland sind es
fast 3.000 im Jahr.
Eben 8 am Tag. Also heute Abend ist für ganz viele Leute, Familie, Freunde, das Leben ein anderes, als es heute Morgen war. Und das Irre ist ja, man geht aus dem Haus und keiner von uns denkt ja, dass er heute Abend nicht mehr lebt wegen eines Autounfalls. Und das finde ich schon, 8 Leute am Tag und da hängen irgendwie 80 Leute dran. Das ist fürs einfach Wahnsinn. Und wie spät erst die Kopfstützen überhaupt eingeführt wurden. Und wenn ich jetzt so Oldtimer-Treffen sehe oder so und die haben keine Kopfstützen, dann denke ich mir, oh Leute, ich weiß, es ist nicht mehr ganz original, aber es ist schon sinnvoll, eine Kopfstütze. Also hätte er eine Kopfstütze gehabt, wäre er nicht gestorben.
Wissen Sie was, ich habe mich gleich noch weiter erkundigt dann, weil mich das auch so beschäftigt hat und habe gefunden, Tempo 100 auf Landstraßen in Deutschland seit 1972, Motorradhelmpflicht samt Bußgeld ab 1980 und Gurtpflicht samt Bußgeld ab 1984. So lang konnten wir kreuz und quer uns den Schädel einfahren.
Und wir haben uns auch gewehrt. Ich weiß noch, als wir Gurten anziehen mussten, also 84, da hatte ich ja gerade mal erst den Führerschein gemacht. Ja. Aber das war eine totale Einschränkung der Freiheit. Wobei ich heute schon auch immer noch dieses Klingeln des Autos, wenn es da fiepst, wenn man sich nicht angeschnallt hat, das nervt natürlich schon, wenn man jetzt nur gleich ums Eck fährt. Trotzdem sind das natürlich alles gute Neuerungen. Aber dadurch, dass jetzt halt diese Autos immer größer werden, also gerade in der Schweiz, in diesem kleinen Land, ist diese SUV-Dichte so wahnsinnig groß geworden. Ich fahre einen Kleinwagen, du hast keine Chance mit einem Kleinwagen. Das heißt, jeder denkt sich dann, oh, ich brauche jetzt auch ein großes, starkes Auto, falls mir was passiert. Und am Schluss haben wir alle diese Dinger da rumfahren. Ja, es ist ein gegenseitiges Hochrüsten und Hochschaukeln in einer Zeit, wo man eigentlich minimieren müsste und nicht maximieren. Und das ist schon alles ein Wahnsinn, immer im Namen der Sicherheit dabei. Gerade hatte ich wieder so eine Massenkarambolage gesehen, kurz vor Potsdam. Und habe gedacht, das ist, ich meine, die Leute sind an mir vorbeigeschossen vorher und danach waren sie in diesem Unfall drin. Es ist ein Irrsinn alles.
Sie haben sich zeitlebens gemerkt, es reicht eine Sekunde, um alles zu ändern. Sie waren andererseits natürlich beim Unfalltod des Vaters 8 Monate alt. Sie kennen es also auch gar nicht anders, als mit der Mutter allein groß zu werden. Aber die war ja 29 bei seinem Tod. Was machte denn das mit ihrem Restleben?
Ja, also das finde ich schon auch verrückt, weil für mich war das super. Mama und ich allein, ja. Ich war auch ziemlich possessiv, fürchte ich. Also ich habe die ziemlich gut verteidigt und an mich gebunden. Und als sich dann später mal ein Mann für sie ernsthaft interessierte, da war ich vielleicht so 7, dann habe ich den weggebissen. Also wirklich, also ich war unmöglich. Ja,
Mama gehört mir. Denke,
oh, ja, schrecklich. Ja. Aber da war ich halt noch so, ich meine, dass diese Verlustangst, also ich hatte das halt auch wahnsinnig, wenn die rausging und sie sagt, ich gehe ins Theater und komme dann und dann zurück und sie kam nicht genau dann und dann zurück. Da war ich in existenzieller Panik. Das war natürlich diese Erfahrung. Ja. Aber das war nicht meine Erfahrung, sondern ihre. Also ich habe quasi ihre Angst, ihren Schmerz habe ich gelebt. Weil für mich war das war normal, nur Mutter und ich. Ich hatte immer nur ein schlechtes Gewissen, dass ich diesen Vater nicht vermisse. Ja, also man hat mir immer gesagt, ach du armes Kind, hast keinen Vater. Ich habe aber gar nichts gespürt. Ich habe nur ihren Schmerz gespürt. Und sie ist, würde ich sagen, schon sehr reserviert. Also das war eine große Liebe. Klar, die waren jung. Es war eine große Liebe. Er, der charmante Süditaliener, der Gitarre gespielt hat und gesungen hat und irgendwie so sommersprossiger Arzt. Und sie so aus einer kleinbürgerlichen Familie in der Schweiz. Das war für sie die große Welt. Dieses Süditalien war total mundän und sie aus diesem Kleinbürgertum. Und danach hat sie sich, glaube ich, schon sehr, sie ist schon, es klingt vielleicht ein bisschen versteinert. Also das hat sicher Jahre gedauert, bis sie wieder sich geöffnet hat.
Da kamen dann, ja noch 60 Jahre, in denen sie sich nicht mehr gebunden hat.
Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade, als wir sie jetzt beerdigt haben, wir haben das Familiengrab immer behalten. Dann stand ich da und dachte, Wahnsinn, sie hat ihn um 63 Jahre überlebt. Das ist ja irre, oder? Und es war immer klar, dieses Grab, da kommen wir beide hin irgendwann so. Aber sie hatte schon kurze Geschichten, die habe ich aber nicht so mitgekriegt. Also eine, die dauerte vielleicht 3 Jahre, aber es war, ich glaube, sie hatte keine Liebesgeschichte mehr. Sie hatte mal eine Liaison. Aber das, die andere Sache war halt, dass sie dann auch eine unabhängige Frau wurde. Also sie hat dann Abitur nachgeholt, sie hat studiert. Als ich Matura, also Abitur gemacht habe, hat sie ihren Studienabschluss gemacht. Das heißt, sie war in dieser Zeit die einzige, ich kannte noch eine einzige andere Mutter, die studiert hatte. Und sonst waren die alle zu Hause.
Und das Ganze noch, während sie großzieht. Ein letztes Wort in dem Kapitel noch zu dem Töter, wie sie ihn nennen. So viel kann man sagen, am Ende taugt er dann gar nicht als Hassobjekt.
Genau, bei ihm habe ich halt gemerkt, ihn hat dieser Unfall massiv verändert. Sein Leben wurde, also er war auch 29, als der Unfall passiert ist, ja? Und sein Leben danach war auch komplett anders und er war kein schlechter Typ. Also es hat mit ihm etwas gemacht und es hat sein Leben nicht um... Auf eine Art ist er, glaube ich, sehr menschlich geworden, hat immer versucht, allen zu helfen, aber ist auch einsam geblieben mit dieser Schuld. Also der konnte auch damit nicht richtig gut umgehen. Und er kam ja natürlich immer näher. Und dann habe ich so Details, dass er auch Hunde hatte und ich habe auch Hunde und so. Ja, er wurde mir dann immer sympathischer und da musste ich dann aber auch aufpassen. Also das war so ein Gefühlsmix. Ja, aber auch er ist, also man sagt dann immer, er ist vom Täter zum Menschen geworden. Und das ist, glaube ich, das, was passiert ist im Lauf dieses Kennenlernens.
Bayern 2, 1:1, der Talk und mit mir in Berlin verbunden, die bekannte Schweizer Autorin und Architektin Zora Del Buono. Was für ein Name, ja?
Ja, vielen Dank. Und was für Musik Sie da aussuchen, ganz toll.
Bei Zora Del Buono gibt es leider auch einige Schweizer, die sofort sagen, ah, keine von uns.
Wegen dem italienischen Nachnamen?
Ja.
Ja, wobei, ich meine, im Tessin spricht man ja Italienisch und von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine von ihnen ist und groß und die Italiener sind, also die meisten Italiener kamen ja als Gastarbeiter 50er, 60er Jahre, das ist dermaßen integriert, das ist nicht mehr das Thema, würde ich sagen, die Italiener heute.
In ihrer Kindheit war es ab und an ein Thema. Dabei sind sie geboren in Zürich, Dezember 1962. Wir haben schon gehört, der Unfalltod des Vaters, da waren sie gerade mal 8 Monate alt. Und sie haben ja angedeutet, es war trotz alledem mit der Mama behütet, innig, eine schöne Kindheit. Kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch im Zug der Recherchen für eben das dritte Buch, also das Fräulein-Buch, was ich jetzt doch fertig schreibe, habe ich ein Tagebuch von mir gefunden, so mit 12. Und zwar, ich wollte nicht ein Tagebuch, sondern eine Biografie schreiben mit 12. Ja. Ich habe das genau 2,5 Seiten durch. Ja, das ist absurd. 2,5 Seiten durchgehalten. Aber der erste Satz war wirklich, ich bin mit meiner Mutter und meiner Tante Annie aufgewachsen. Mein Vater starb bei einem Autounfall. Es hat mir an nichts gefehlt. Ich hatte eine glückliche Jugend, schreibe ich so eben mit 13.
Toller Einstieg.
Ja, wunderbar, oder? Und da habe ich gedacht, okay, so war das. Aber ohne die Hilfe von dieser Tante, also wäre das in der Zeit, als man in den Kindergarten erst mit 5 ging, ich meine, was hat man gemacht mit einem Kind, also wenn dir niemand aus der Verwandtschaft geholfen hat? Das war schon hart. Und es war natürlich schon immer, als ich sehr schlecht war in der Schule, im Gymnasium war ich wahnsinnig schlecht zwischendurch. Und da hieß es dann schon, ja, das arme Kind hat halt keinen Vater und jetzt geben wir ihm nochmal eine Chance und eine Probezeit und die Mutter.
Auch nicht schlecht.
Ja, das war dann irgendwie ganz okay. Also das habe ich, so habe ich dann mit Hängen und Würgen dieses Abitur geschafft.
Und dann Architektur, sowas macht man ja nicht aus Verlegenheit, oder? Da war schon Neigung.
Ja, ich hatte angefangen, also ich hatte mich eingeschrieben für Ethnologie und dann bin ich dann die erste Vorlesung gegangen und dann sagte der Professor, ja übrigens, die gesamte Fachliteratur ist auf Englisch, das müssen Sie einfach wissen. Und dann dachte ich, oh Gott, das kann ich nicht. Und dann habe ich mich in derselben Woche umgemeldet auf Biologie und habe dann tatsächlich ein Semester oder anderthalb gemacht. Da musste man aber Mäuse sezieren und Frösche sezieren, das konnte ich auch nicht.
Kleiner Anlauf zum Häuserbau.
Ja, weil ich genau schon immer als kleines Kind war mir die Tiere wichtiger als alles andere. Und dann habe ich das mit der Architektur und da bin ich hineingesprungen und war in einem, das war ein Paradies, dieses Studium. Das war einfach richtig viel Arbeit an der ETH Zürich. Also wir haben da in diesen Zeichensälen geschlafen, unter den Tischen und so.
Modelle basteln.
Ja, Modelle gebastelt und mit so kleinen Kochern haben wir dann gekocht. Ich hatte auch immer den Hund dabei, der war dann auch immer im Zeichensaal und so. Aber das war irgendwie ganz toll und das war ein richtig schönes Studium. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe dann auch das Praktikum in Amsterdam gemacht und schnell Holländisch gelernt. Das kann man ja in dem Alter, ruckzuck lernt man dann so schnell mal Holländisch.
Und ruckzuck waren Sie dann in West-Berlin im Sommer Ihres Lebens, 1988. Was war denn dort für Sie als 25-Jährige in West-Berlin so toll?
Also ich kam an, ich bin von Amsterdam wieder zurück in die Schweiz und dachte, hier kann ich nie wieder leben. Das ist ja ein Albtraum, dieses Zürich, das ist ja so spießig und so. Und wo gehe ich dann hin? Und gab es eben einen Freund in Berlin. Und dann bin ich mit dem Auto in dieses West-Berlin und habe mich irgendwie verfahren und kam dann diese Heerstraße runter. Mhm. Und das war so toll, weil also von Amsterdam kommend und Zürich, wo alles so kleinteilig ist und hübsch und niedlich und voller Kitsch und Zeug. Und dann kam ich diese Heerstraße runtergefahren und es war groß und leer. Es war einfach wahnsinnig leer. Diese Straßen waren leer und ich dachte, was ist das denn? Das war das Paradies. Und dann hatte wir kamen zu viert hier an, 4 Studenten. Und ich war auch mit meinem Freund, kam ich. Und dann habe ich den aber sofort verlassen, weil ich mich in eine Frau verliebt hatte. Und dann bin ich da in diese West-Berliner Szene eingetaucht. Und das war irgendwie ein großes Fest. Irgendwie auch so auf der Straße ein Erkennen. Und dann habe ich da eben auch eine Wohnung per Zufall auf dieser Motzecke Eisenacher Straße gefunden. Das war eine Einzimmerwohnung und das war im schwulen Ausgehviertel. Und das war irgendwie einfach, das war ein einziges großes Fest. Allerdings ging es ja dann auch schon mit AIDS los und dann ging das eben auch mit Freunden, die dann krank wurden und starben. Und da haben wir schon echt in jungen Jahren schon wirklich Sterbebegleitung gemacht. Also es war einerseits schön und andererseits war es auch wahnsinnig ernst und wahnsinnig traurig. Aber dadurch war man auch so, es war so innig auch alles. Und das war schon eine schöne Zeit, ja.
Aber letztlich auch ein spätes Erkennen, oder, mit 25, wo es Begehren hinwandert. Ich habe so eine tolle Zeile von Ihnen rausgestrichen. Schmerzlich verliebt in Frauen in klobigen Stiefeln und schwarzen Lederjacken, die Bierflaschen in der Hand hielten.
Ja, die fand ich wahnsinnig toll alle. Also weil, ich meine, ich hatte, das muss man sich mal vorstellen, ich kam aus Zürich und hatte noch nie eine Frau aus einer Flasche Bier trinken sehen. Das hat man bei uns einfach nicht gemacht. Man hat ein Glas genommen. Das fand ich so verwegen alles. Also das war so wild. Und das mit dem Begehren, das hat sich bei mir im Laufe der Zeit immer wieder ein bisschen geändert, von dahin nach dorthin. Also das ist auch eher immer spielerischer geblieben. Also ich war dann ewig lange mit Frauen, aber dann auch wieder mit Männern. Also das ist, ich bin da relativ unkompliziert in diesen Dingen.
Und jetzt weit auch einfach offen.
Genau. Und das ist schon schön, irgendwo ganz hinzugehören. Aber ich gehörte irgendwie nie irgendwo ganz hin.
Und am Ende faszinieren einen vor allem Menschen und Naturelle. Charaktere. Klar, das Biologische kann man nicht ganz zur Seite legen. Man kann auch die Architektur jetzt nicht ganz sein lassen. Sie waren ja da tätig von 88 bis 95. In der wilden Zeit, als so viele Baustellen loslegten, war das für Sie auch spannend?
Das war sehr spannend, vor allem weil man in der Ausbildung sehr viel Theorie gelernt hat. Also ich konnte ganze Stadtviertel entwerfen, aber ich wurde da reingeschmissen wie ins kalte Wasser, meine erste Bauleitung. Und dann sagt dieser Fliesenleger, ja, Dünnbett oder Dickbett? Und ich so, was bitte, was ist Dünnbett und was ist Dickbett? Ja, ich hatte keine Ahnung. Und das war aber ganz schön, die haben einen auch geholfen und unterstützt. Also das war dann, die haben natürlich gemerkt, die ist jetzt ganz jung, die kann ein Haus entwerfen, aber die weiß natürlich nicht, ich wusste nicht. Aber das lernte ich dann. Also bei mir waren es jetzt Sanierungen, Umbauten in Mitte.
Da können Sie heute noch lang gehen.
Da kann ich heute noch lang gehen, ja. Aber ich habe kein einziges Haus richtig so gebaut, von null bis bauen, weil in der Zeit war halt ganz viel Sanierung dann in Ostberlin.
Und was ich einen spannenden Gedanken fand, Sie trauerten dann noch lang dem alten Westberlin nach. Ich hatte einen Gast vor einer Weile, der sagte, euch ist gar nicht klar, was ihr auch verloren habt im Westen. Diese Utopie, dieses Experiment, dieses alte Westberlin, das existierte ja schlagartig auch nicht mehr. Warum haben Sie dem so nachgetrauert?
Ja, das war so behütet. Ich glaube, das war so was ganz Behütetes und natürlich auch subventioniert, muss man auch sagen. Also das wurde ja von Westdeutschland ja total subventioniert. Und das heißt, die meisten Leute, die ich kannte, haben in riesigen Wohnungen gewohnt, für fast kein Geld. Alle haben irgendwas Künstlerisches gemacht. Also es war so, und sind Taxi gefahren und es war so ein...
Tausende, die keinen Bock hatten auf Bundeswehr.
Ja, Tausende, die keinen Bock hatten auf, klar, die Männer alle, keine Bundeswehr und so. Also das war so eine, das war natürlich so eine geschützte Werkstatt auf eine Art, ja. Aber das war wunderbar und dann ging das irgendwie verloren. Aber natürlich war das trotzdem alles richtig, so wie es gekommen ist. Und dann ist es ja auch von heute auch eine Nostalgie, die auch Quatsch ist. Aber ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem Alter man war. Also ich war da halt einfach weg und alles war aufregend.
Darf auch ein bisschen Nostalgie sein.
Genau.
Wir brechen auf zu neuen Ufern und reden gleich über ein sehr schönes, opulentes Magazin. Ich habe auch einige Ausgaben noch bei mir daheim. Mare, da passt doch dazu, von Rosso Malpelo. Das ist ein Quintett aus Rom. Il mare mi salva.
L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie i movimenti in gocce, il caldo scioglie i movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rum. Capelli al vento, gambe all'orizzonte, un nastro blu vero chiffon.
E arriveremo al mare, gonfi di voglia e di sole, per asciugare l'umido di mesi passati a lavorare.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft
Zora del Buono, taucht ein in die Meereskultur.
Und ist mit mir in Berlin verbunden, weit weg vom Mittelmeer. Wir haben es gerade ein bisschen schwappen hören in der Musik. Ihr Schulfreund damals, der Nikolaus Gelbke, hat die Zeitschrift Mare gegründet. Der war hier mal vor Jahren zu Gast. Ich hoffe, es geht ihm gut.
Ja, es geht ihm gut. Er macht Musik und es geht ihm gut.
Wer kam eigentlich auf den schönen Titel Mare?
Das war meine Mutter. Tatsächlich, ja, weil wir hatten natürlich, wir hatten sieben Meere oder über alle Meere oder Ocean oder Blau oder so. Und dann hat ich ihr das gesagt, das ist ja natürlich Mare. Es war dann irgendwie so klar, weil es hat wirklich viel drin. Es hat die Sehnsucht nach dem Süden und nach dem Meer und jeder versteht's.
Mare.
Ja, und auch der Schriftzug sah super aus und dann in der Kleinschrift und so, das war dann irgendwie auch...
Stimmt
und
das, Sie hatten nur einen dreitägigen Journalismuskurs dafür?
Ja, ein Wochenende in Luzern.
Und da musste immerhin.
Und da musste ich ein Altersheim besuchen und danach gab es einen ganz kleinen Text. Aber eben das war, glaube ich, auch, das war das Freie daran, dass wir wir gemacht haben, was wir wollten. Also so, es waren halt 3 Schweizer in diesem Gründungsteam.
Ist eigentlich auch irre, oder?
Ja, ja, ist toll, oder? Wobei ist es jetzt ja von der Schweiz aus, ist es ans Meer jetzt auch nicht weiter als irgendwie von, weiß ich was, von Zelle aus oder so, ja. Und da hatten wir dann auch relativ schnell ein Schweiz-Themenheft gemacht, also die Schweiz und das Meer.
Wie geht
und
das? War,
ja, die, alle Flüsse, die, alle Meere rundum werden aus Schweizer Quellen gespeist. Mhm. Also die Rhone, der Rhein, der Inn, die fließen in die Meere. Aha. Also so vom Schwarzen Meer übers Mittelmeer bis in die Nordsee ist alles in der Schweiz entsprungen. So. Also da konnten wir, und das war halt toll, dass man dann so Themen entwickeln musste.
Sie waren mal in einem Altenheim für Seemänner, gell?
Genau, ich habe meine allererste Reportage und da war wieder die Architektur, besser gesagt dieses Szenenbild war sehr hilfreich, dieses Filmarchitekturstudium, was ja ganz kurz war, nur diese 2,5 Semester da. Aber da hatten wir gelernt, halt Storyboard zu zeichnen und ich wusste ja gar nicht, was eine Reportage eigentlich ist, was man da macht und so. Und das war ein Altersheim für Seeleute in Camolli, das gibt es glaube ich sogar immer noch. Das ist bei Genua und da bin ich dahin und ich konnte ja Italienisch und darum war das ganz gut mit diesen alten Herren, konnte ich da plaudern. Und was ein bisschen abstrus war dort, es gab dann 2 Speiseseile, den einen für die Kapitäne und den anderen für die Matrosen. Das haben die bis ins Greisenalter durchgezogen. Das war natürlich wahnsinnig komisch. Und das hat echt Spaß gemacht, das zu entwickeln.
Aber und, als Reporterin, die Sie ja dann doch wurden und waren, Geschichten erzählt, auf den Kontinenten über die 7 Weltmeere und das Ganze mit Flugangst. Wie sind Sie denn da immer hingekommen?
Ja, manchmal bin ich wieder nach Hause und habe mich geschämt, dass ich es nicht geschafft habe einzusteigen und dann habe ich mich zusammengerissen und bin am nächsten Tag wieder. Es war so, ja. Und,
so und stark, aber, dass Sie nicht
ja,
reingehen
Ja, manchmal
konnten.
Schon. Es war auch schon mal passiert. Aber das Ding war, wenn ich im Flugzeug sitze, was ich jetzt schon lange nicht mehr getan habe, habe ich überhaupt keine Angst. Null. Ich
aber erstmal reinkommen.
Aber vorher, diese Fantasie, die da mit mir durchgeht. Und dann bin ich halt eben doch einfach, vielleicht doch eine Schriftstellerin, die einfach zu viel Fantasie hat. Das ist grauenhaft. Und das Eingeschlossensein, das war noch dieses Klaustrophobische dazu. Ja, und dann auch mit Schiffen ist auch nicht ohne gewesen. Also dann, ich musste natürlich dann auch als Reporterin auf Schiffe, also ich habe Transatlantik eine Reportage gemacht über diese alten Herren, die zum Tanzen, also es sind immer so alte Herrengeschichten, fällt mir gerade ein, alte Herren, die da zum Tanzen war mit den Damen, also Eintänzer nannte sich das. Mhm. Und dann fährst du da in Europa los und kommst in New York an und kannst halt 6 Tage da nicht weg, aber das war dann wieder total okay, weil das Schiff eine Welt ist. Das Schiff ist ja eine Welt für sich.
1000 Geschichten über 1000 die Meere.
Geschichten. Genau,
wie oft sind Sie denn im Meer? Jedes Jahr?
Nie.
Wie bitte?
Nie. Ich schwimme nicht gern. Ich komme über die Zehenspitzen nicht. Nie.
Sie waren 30 Jahre nahezu bei der Meereszeitschrift.
Ja.
Sie also tauchen nicht, sie schwimmen nicht.
Nein, ich segle auch nicht. Ich stehe sehr, sehr gern am Strand oder da auf einem Felsen, auf einer Klippe und gucke ins Meer hinaus. Ich gehe sehr gern mit den Hunden und gucke da hinaus. Aber also rein muss ich wirklich nicht. Aber das ist vielleicht auch wieder Süditalien. Also das hat man natürlich auch, also die Kindheit in Bari, da war man am Strand. Aber ich meine, ich glaube nicht, dass ich da ins Wasser gegangen bin. Also das ist irgendwie, es gibt ja auch ganz viele Fischer, die nicht schwimmen können. Also ich bin einfach kein Wassermensch so mit nass. Also das ist jetzt nicht so meins.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Zora del Buono baut heute Texte statt Häuser.
Und ist mit mir in Berlin verbunden. Ja, und jetzt kann ich fragen, ist das ähnlich reizvoll, solide, sinnvoll?
Also wenn Sie jetzt gefragt hätten, ist der Arbeitsprozess ein ähnlicher, hätte ich gesagt, ja, also man hat ein leeres Blatt und eine Idee und am Schluss ist da etwas, was auf eine Art nur so sein kann, weil man ganz viele Mikroentscheidungen treffen musste, also die auch teilweise vielleicht bei der Architektur mehr von außen gesteuert werden als beim Text, aber trotzdem fließt ja auch beim Text vieles von außen rein oder von der Geschichte, von Texten. Und am Schluss ist da etwas, was irgendwie ein Produkt ist. Und mit dem Sinn, ja, also... schwierig. Also,
man
ich weiß
baut
nicht jetzt,
in jedem Fall auch eine Welt.
Man baut eine Welt, die vielleicht auch vielen Leuten etwas bringt. Und, aber man kann die Welt so oder so bauen. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Genf, wo die jetzt für die Mauersegler, ich glaube, 6000 Brutkästen in die Architektur integrieren. Das finde ich sinnvoll. Da habe ich gedacht, okay, so etwas finde ich sinnvoll, wenn es nicht immer nur um den Menschen geht. Und bei dem Text ist es natürlich, habe ich jetzt auch gemerkt, bei seinetwegen, da habe ich viele Rückmeldungen gekriegt mit Leuten, die das Buch gelesen haben und die ähnliche Geschichten erlebt haben oder eben noch ganz andere oder ganz grausame, aber denen dieses Buch etwas mit ihnen zu tun hatte und ihnen irgendwas gebracht hat. Und dann kann man wieder sagen, ja, ist sinnvoll. Aber was natürlich jetzt in dieser total desolaten Welt wirklich sinnvoll ist, es stellt sich halt die Frage.
Ja, ich habe von Ihnen gehört, für Sie ist weiterhin die größte Menschheitskrise, die jetzt erst anrollt, die Erderhitzung. Sie sagen, es mag jetzt auch schon langsam keiner mehr hören, aber Sie finden das auch kinderlos als die bedrohlichste Geschichte überhaupt.
Ja, aber ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, was jetzt da alles noch kommt. Ja, also, aber mich beunruhigt das schon sehr und ich finde es auch wahnsinnig deprimierend. Und jetzt, wenn wir gerade wieder von den Mauerseglern geredet haben, dass jetzt so viele Küken aus ihren Nestern gesprungen sind in den Tod quasi, weil es ihnen zu heiß wurde in ihren Nestern. Das ist natürlich, sowas finde ich dann wahnsinnig deprimierend. Wir haben es geschafft, in 200 Jahren Industrialisierung dieses totale Debakel anzurichten. Aber es sind ja nicht nur wir, die darunter leiden, sondern alle Lebewesen. Ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden, diese Trauer, glaube ich, die da schwebt über, dass wir das so verbockt haben und wie wir das hinterlassen, wie man mit der umgehen soll, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Dann schwenken wir mal vom Politischen ins Private. Ich hoffe, da ist es etwas heiler. Ich muss schmunzeln. Vor 7 Jahren sind Sie aus der Wohngemeinschaft erstmals in eine eigene Wohnung. Kann das sein mit 56?
Ja, genau. Also ich habe dann eben bin in die Schweiz wegen meiner Mutter, wo das mit dieser Alzheimer-Erkrankung schon losging. Und früher habe ich halt dann bei ihr gewohnt, ja. Und das war dann irgendwie wie nicht mehr möglich, weil das ist schwierig, mit jemandem mit Demenz zu wohnen. Also das musste man dann auch organisieren und so. Und dann habe ich mir also in Zürich habe ich jetzt eine eigene Wohnung, ja, und finde das irgendwie ganz, ganz toll. Und wenn ich in Berlin bin, bin ich zu Besuch in meiner alten WG. Aber
ich habe jetzt,
ja, genau, mittlerweile alten WG. Nein, aber ich habe jetzt dieses Leben allein in der Wohnung ist schon anders als in der Wohngemeinschaft. Und es ist so, wenn ich an Wohngemeinschaft denke, denke ich halt eben auch an dieses Haus in Bari, wo die Großmutter hat da dieses Regiment geführt in diesem Haus. Aber da wohnten nicht nur sie und ihr Mann und Kinder, sondern irgendwelche Tanten oder Cousinen oder irgendjemand, der geschieden war oder so. Das war eigentlich auch immer eine WG. Also das waren so Wohnformen von vielen Leuten und das finde ich nach wie vor eigentlich gut. Und dieses alleine so in der Wohnung zu sein, ist auch schön. Also das ist jetzt alles überhaupt kein Problem, aber es sind einfach unterschiedliche Wohnformen.
Nachdem ich das Wort alleine jetzt so oft gehört habe, brauche ich nicht nach dem aktuellen Beziehungsstatus zu fragen?
Nee. Also Sie können gerne fragen. Also der aktuelle Beziehungsstatus ist so, dass ich mit meinen Hunden lebe und mit meinen Freunden.
Wie viele Hunde sind es denn?
2. Zwei süditalienische Findelkinder.
Daher der Name Natalina.
Natalina, ja, heißt ja, also Natale heißt Weihnachten und Natalina wurde hochträchtig, sagt man ja dann, ausgesetzt, gefunden an Weihnachten, also an Heiligabend, an einer leerstehenden Fabrik im Schneeregen südlich von Neapel. Und eine Freundin von mir hat die dann nach Hause genommen und dann kamen diese ganzen Welpen und ich habe diesen ganzen Zoo dann in die Schweiz geholt und dort verteilt. Und niemand wollte diese Natalina haben, weil die so wild war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hole die jetzt auch und ich werde die dann schon los und so. Also ich habe sie immer noch.
Und seitdem ist sie bei Ihnen. Sie haben ja auch eine Vorgeschichte mit Hunden. 2010 mit einem Windhund die US-Ostküste hinunter. Von Neufundland bis Key West. Das wird ja ein Buch dann draus.
Ja,
100 Tage Amerika. Was ist denn da anders, wenn man mit einem Hund die Küste lang reist, als mit einem Menschen?
Also man muss sagen, es war ein Windhündchen. Also es ist ein italienisches Windspiel. Das sind die von Friedrich dem Großen. Die sind winzig. Und von daher war das jetzt nicht ein furchterregendes Tier. Aber es war doch so, dass ich als Europäerin gewohnt war, mit einem Hund ohne Leine spazieren zu gehen. Das tut man in Amerika eigentlich nicht. Also die fahren mit dem Auto zu einem Dogpark, setzen sich da rein und die Hunde sitzen da auch so ein bisschen rum und sozialisieren ein bisschen. Und dann fährt man wieder nach Hause und geht vielleicht abends um den Block. Das heißt, ich musste immer mit diesem Hündchen, habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass der auch richtig frei laufen kann. Ja, so. Das war aber mit so einem kleinen Hund. Ich meine, es gibt so viele Gefahren in Amerika von Adlern und Giftschlangen.
Der wäre leicht genug gewesen für einen Seeadler.
Oh, die kamen und kreisten und das war dann so Greifvögel, ich weiß nicht, was es war, aber immer mehr und immer mehr da oben in Maine war das. Oder eben in Florida Alligatoren und das Schlimmste waren diese Giftfrösche, weil ich die ja gar nicht erkannte als Giftfrösche. Und
so. Aber er hat es überlebt.
Und er hat alles überlebt, ja.
Jetzt schreiben Sie erstmal das Buch zu Ende, oder? Über die Tante, die Mutter und Sie.
Genau, ist jetzt gerade fertig und kommt aber erst nächstes Jahr und jetzt kommt halt dieses Redigieren und vielleicht doch noch da und dieses und so. Aber ich bin sehr früh fertig und jetzt mal gucken. Also es ist jetzt der Blick auf die 60er, 70er Jahre als alleinstehende Frauen. Also vorher, wenn Sie fragen wegen Alleinsein. Also die Witwe ist eine ganz andere Situation als eben dieses Fräulein, was dann so gläubig war und so. Und als Alleinsein heute, wo man einfach so viele Freunde hat. Also für meine Mutter, ich habe das auch in seinetwegen geschrieben und es kommt auch in dem Buch dann wieder vor, die hatte noch zu leiden unter diesen Sachen. Wir können dich nicht zum Abendessen einladen, weil mit dir geht die Tischordnung nicht auf.
Weil sie also, alleinstehende Witwe war.
Genau, so. Also man hat dann nur Paare eingeladen, ja, weil wegen der Tischordnung.
Das hat sie dann auch so unduldsam gemacht später, wenn die anderen geklagt haben nach dem Tod ihres Partners.
Genau, also weil das ist natürlich schon, wenn dir immer die Tür zugemacht wurde, weil du allein bist und auch sie, also meine Mutter, sehr attraktive Frau, eine Gefahr halt für andere Frauen, dass in der Zeit, wo es ja noch so wichtig war, einen Ehemann zu haben als Versorger, das ist natürlich auch heute alles anders. Also darum ist heute Alleinsein sicher was anderes, als das in den 60ern, 70ern waren. Und das mit dieser unverheirateten Tante ist nochmal was ganz anderes, weil es gab ja über Generationen immer in jeder Familie irgend so eine Unverheiratete, die dann dafür da war, die Eltern zu versorgen irgendwann im Alter. Und all diese Sachen, was heißt Alleinsein in der Gesellschaft, die haben mich interessiert und ja, so habe ich es versucht zu schreiben.
Allerletzte Frage, die mir jetzt spät noch gekommen ist, wie halten Sie es eigentlich persönlich mit dem Autofahren? Das ist ja quasi ein Lebensschicksalsthema.
Ja, beide, sowohl Mutter als ich, sind immer Auto gefahren, viel Auto gefahren. Jetzt auch mit den Hunden, ohne Auto ist mühsam, aber Kleinwagen. Also es war trotz allem ein Freiheitsversprechen, ein Auto, in der Stadt nicht. Aber sonst bin ich auch immer noch mit dem Auto unterwegs. Nicht mit gutem Gewissen, aber doch immer noch.
Ich bin sehr gerne mit Ihnen durch diese Stunde gefahren und sage Danke nach Berlin.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und da habe ich gleich noch einen Podcast-Tipp für Sie von und mit meiner Kollegin Caro Matzko.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund, er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen, zuerst in ARD Sounds.